Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörende und liebe Studierende. Wie schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und an unserer Sendereihe Das Schaltbild, Philosophie des Fernsehens als Vorlesung im Radio erneut teilnehmen. So kann ich auch die Bitte, die Einladung, ja die Aufforderung an Sie erneuern, sich mit Fragen, Einwänden und Anregungen zur Vorlesung an mich zu wenden. Senden Sie mir bitte eine E-Mail, meine E-Mail-Adresse finden Sie ja leicht heraus, und schreiben Sie mir. In der nächsten Woche werde ich Ihnen dann auf dieser Frequenz und zur gewohnten Zeit antworten. Denn dies hier ist nun unsere letzte reguläre Sendewoche. Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Sie haben es fast geschafft. Und in dieser letzten Woche nun werden wir in gewisser Weise zu den Anfängen unserer Sendung zurückkehren und sie spiegeln. Wir haben ja, daran erinnern Sie sich, unsere Untersuchung mit der Operation des Einschaltens begonnen. In der ersten Sendewoche haben wir eine ausführliche Beschreibung, eine Phänografie des Einschaltens vorgenommen, und so soll nun komplementär dazu mit der Phänografie und der Ästhetik des Abschaltens unsere Sendereihe ihren Ausgang nehmen. Es ist bekanntlich gar nicht so leicht, das Fernsehen abzuschalten. Das gilt mindestens in zwei Dimensionen, nämlich in der kurzen alltäglichen Zeit und in der längeren, der medienhistorischen Zeit. Einmal lehrt die alltägliche Erfahrung, dass das Fernsehen es seinen Zuschauerinnen schwer macht, es wieder auszustellen. Das gilt natürlich auch für andere Medien, für Computerspiele etwa. Dennoch ermüdet das Fernsehen irgendwie anders. Fernsehabende können sich sehr lang ziehen und oft schlafen Menschen vor dem Fernseher ein, erwachen aber, wenn man ihn ausschaltet. Fernsehen hält uns vom Abschalten offenbar nicht ab durch Aktivierung, wie das Spiel, sondern durch eine seltsame Form der Deaktivierung. Diese Form ist auch beim Fernsehen der Second Screens am Werk, beim Streamen, beim Browsen oder besonders offenbar beim Binging. Aber es ist noch auf einer ganz anderen Ebene schwierig, das Fernsehen abzuschalten, sozusagen als Ganzes. Es will einfach nicht aufhören, als Medium. Denn obwohl es medienhistorisch längst überkommen und abgehängt sein mag, ist es immer noch da. Ja, sogar in ausgebreitetem und intensiviertem Zustand. Wie ist das möglich? Beides liegt daran, dass das Fernsehen deshalb schwer abzuschalten ist, weil es immer schon abgeschaltet ist. Genauer, weil es nie wirklich da ist. Das galt ja schon für das Röhrenbild in seiner frühesten Form und es gilt immer noch. Aber um das zu begründen und verständlich zu machen, benötigen wir einen langen und gewundenen Argumentationsgang, auf den ich Sie nun mitnehmen möchte. Er beginnt nochmals mit dem Gedanken des Fernsehens als dichtem Milieu und als Reality, in der das Fernsehen selbst immer schon vorkommt und sich begegnet. In dieser Umwelt leben wir. Und sie lässt sich nicht so leicht abschalten. Wir könnten sagen, selbst wenn wir abschalten, schalten wir nicht ab. Denn wir sind immer noch vom Milieu des nunmehr über viele Bildschirme verteilten Fernsehens umfangen. So ist das Milieu der Reality einerseits unabschaltbar umgreifend, andererseits aber ist es lokalisierbar in bestimmten, im Prinzip schaltbaren Bildern, etwa eben in den Reality-Shows, wie wir sie untersucht haben. Und allenfalls die lassen sich vorübergehend abschalten. Dieser Gedanke des Schaltbilds als eines unabschaltbaren Milieus bringt uns nun aus verschiedenen Gründen zurück zum televisiven Konzept des Flow, wie wir ihn zuletzt beim Fernsehen 1.0 angetroffen haben. Auch der Flow ist umfassend wie ein Milieu, wenn man drin ist, ohne Außen. Nur im Andauern des Ganzen und als Ganzes wird er wirksam, selbst wenn er als Effekt über den Einzelbruchstücken des Sendegeschehens entsteht. Und auch der Flow ist mit der Immersion verbunden, mit dem Einsinken, insofern der neurologische Apparat, also der Körper der Zuschauerin, an den Flow gekoppelt wird und in den Flow und seinen Rhythmus regelrecht eintaucht. Aber andererseits verdichtet sich der Flow, so wie wir ihn vom Fernsehen 1.0 her kennen, keineswegs zu einzelnen Formaten oder Bildern, die dann im Flow wiederum vorkommen, so wie das für die Reality-Show im Medium der Reality gilt. Der Flow des Schaltbilds 1.0 mag, so hat Raymond Williams festgestellt, in allen seinen Bildern stets präsent sein, das ja, aber er ist nicht rekursiv, er begegnet sich im Flow nicht noch einmal. Es gibt kein in den Flow eingelagertes und so ausgeflacktes, adressierbares Bild des Flows im Flow 1.0. Und der Grund dafür, wenig überraschend, ist erneut primär technischer Art. Das klassische Röhrenbild ist, wie wir ausführlich behandelt haben, ein steter und ununterbrochener Ablauf der Aktivierung, der Deaktivierung und Reaktivierung passiver Bildpunkte in einer festgelegten linearen Sequenz. Ein abgrenzbares Bild im konkreten und sistierbaren Sinn ist dabei nirgendwo anzutreffen. Der Fluss der Bilderzeugung ist jedoch, wie der elektrische Strom, zwar einerseits unentwegt fortfließend, andererseits aber schaltbar und kann und wird mithin unterbrochen werden. Das gilt dann auch makroskopisch, also für unsere Wahrnehmung, für den Fluss der erzeugten und für uns sichtbaren Bilder. Er kann einerseits, in Raymond Williams Begriff, im Modus der Programmwahrnehmung betrachtet werden und er erscheint dann als eine gegliederte Struktur, die aus abgegrenzten Sendungen und innerhalb der Sendungen aus Sequenzen und aus Einstellungen besteht, also Sinneinheiten ausbildet. Der ursprünglich ungegliederte Signal- und Stromfluss wird dabei durch die diversen Schaltoperationen artikuliert. Das gilt etwa für das Umschalten an einen anderen Ort oder das Zwischenschalten eines Werbespots oder den Anschluss an der nächsten Sendung, für den Verweis auf die Internetseite der Sendung oder den parallelen Stream und ihre Wiederholung aus der Mediathek des Senders. Ebenso jedoch kann das Bildschirmgeschehen statt als Artikulation eines ursprünglichen Kontinuums umgekehrt als bereits bestehende, dichte Abfolge von Schaltungen gesehen werden. Fernsehen besteht dann vorgängig bereits aus Unterbrechungen und überhaupt von Unterbrechungen zu sprechen macht dann keinen Sinn mehr, weil nichts andauert, das unterbrochen werden könnte. Das hat ebenfalls Raymond Williams für den Flow 1.0 bereits festgestellt. Und dennoch stellt sich über der dichten Abfolge der Schaltungen, also der Unterbrechungen, auf emergente Weise wieder ein kohärenter Fluss ein, eben der Flow. Und dabei gehen die programmgesteuerten Sinn- und Wahrnehmungseinheiten samt aller Struktur verloren, zugunsten der Körperempfindung eines eher neurologischen, physischen Fließens, in dem sie aufgehen. Dies alles, verzeihen Sie die ausführliche Rückschau, gilt also für das Röhrenfernsehen und den Flow 1.0. Es ändert sich aber mit dem Fernsehen 2.0. Das Schaltbild des LCD-Bildschirms nämlich ist, das haben wir oft gesehen, schon aktiv, diskontinuierlich und flächig. Es ist aktiv, denn das Bild leuchtet nun dauerhaft und nicht nur auf Anregung durch den Kathodenstrahl hin. Und die Schalter sind in den Bildschirm ins Bild selbst eingezogen. Das LCD-Bild kann auch über den Sekundenbruchteil hinaus in dem Zustand verharren, in dem es ist, und statt zu erlöschen weiter leuchten. Es ist zeitresistent, denn es vermag durchaus bestehen zu bleiben, ohne neu geschrieben werden zu müssen. Das Bild kann dann auch als Ganzes völlig unverändert bleiben. Dabei setzt es die Fortschreibung einfach aus, es unternimmt gar nichts. Das Röhrenbild dagegen müsste, um dasselbe zu bleiben, dennoch als Gleiches noch einmal geschrieben werden. Das LCD-Bild aber kann in dem Zustand, in dem es sich befindet, weiterleuchten und so den Strom der Bilder arretieren. Das LCD-Bild kann sogar auf Knopfdruck von außen stillgestellt werden und sich später so anders oder gar nicht fortsetzen. In diesem Fall artikuliert sich die Unterbrechung, die von einer menschlichen Betrachterin über die Fernbedienung ausgelöst wird, im Medium des Bildes und wird dort sichtbar. Sie setzt sich auf dem Bildschirm fort. So könnte es seltsamerweise für das Fernsehen 2.0 doch wieder einen Sinn machen, von Unterbrechungen, Artikulationen, von Einheiten und Strukturen zu sprechen. Makroskopisch liefert das Schaltbild 2.0, wie wir bereits am Beispiel der Serie gesehen haben, außer dem fortlaufenden ontografischen Prozess, parallel zu ihm und in ihn eingelagert, auch arretierte Ontogramme. In diesem Wechselverhältnis zwischen Ontografie und Ontogrammatik könnten nun Bilder zu suchen sein, die einerseits ontografisch im Flow verlaufen und ihn damit überhaupt ausmachen, die ihn aber andererseits ontogrammatisch dennoch sichtbar machen und arretieren, die ihn auf den Punkt bringen. Andererseits jedoch ist nun jeder Bildpunkt sein eigener Schalter und als solcher bereits ein Unterbrecher. Kein Strahl zieht mehr seine vorher bestimmte, ununterbrochene und tendenziell unendliche Bahn. Schon mikroskopisch ist das Bild also weit mehr als zuvor ein einziges Unterbrechungsgeschehen. Jeder dieser Schalter besitzt zudem eine eigene Adresse, er ist je individuell, statt nur als Ort in einer festen Folge der Abtastung, erreichbar. Welcher Bildpunkt als nächster aufleuchten wird oder nicht, das ist tendenziell unvorhersehbar. Und entsprechend wird nun auch der mikroskopische Flow zweidimensional. Er dehnt sich nicht mehr nur linear aus, sondern in alle Richtungen zugleich, potenziell in der gesamten Bildfläche. Das Bild wird mikroskopisch weitgehend inkohärent, denn es kann sich an beliebigen Stellen verändern, nicht nur am jeweils folgenden Bildpunkt der Sequenz der Abtastung. Es kann sich so oder aber anders fortsetzen, hier oder aber an einer anderen Stelle, kaleidoskopisch und womöglich chaotisch. Wenn wir es makroskopisch dennoch mit einem Bild zu tun haben, dann könnte auch dies bereits als ein flowartiger Effekt beschreibbar sein, nämlich als emergentes Ganzes, das die Summe seiner Teile übersteigt. Und schließlich kann das Bild nun auf zahllosen Bildschirmen nahezu beliebig reduzierter und ebenso steigerbarer Größe auftauchen, und zwar geradezu restlos überall. Es kann einerseits mobil überall hin verbracht werden und sich überall hin punktualisiert andererseits verteilen. Die Bildschirme verkleinern sich auf die Dimension der Displays mobiler Geräte. Sie tauchen überall auf und werden selbst transportabel. Der Flow wird damit im Raum beweglich und macht den Raum selbst plastisch. Das mag zunächst abwegig erscheinen. Schließlich findet Bewegung, auch die des Flows, ja grundsätzlich im Raum statt oder durch den Raum, der aber selber dabei konstant bleibt. Aber das Beweglichwerden des Raums trifft dennoch genauso zu wie die Einkehr der Bewegung ins Bild, eben beim bewegten Bild. Auf der anderen Seite breiten sich die Kristallbildschirme in ihrer Flächigkeit und ihrer geradezu beliebig steigerbaren Ausdehnung in alle anderen Räume hinein aus. Und schließlich kommt es zu den dichten und zusammenhängenden, ungegliederten Bildumgebungen und schließlich zur Massierung zu geschlossenen Bildmilieus. Nun überzieht der Flow nicht mehr lediglich einen Bildschirm, den des jeweiligen Fernsehgeräts, sondern breitet sich über eine sehr große Anzahl von Bildschirmen aus. Er spannt einen Raum, einen Umraum, ein Milieu auf, eben die kohärente, die ortlose, also überall anzutreffende und rekursive Reality. Und jetzt können wir zurückkehren, denn dieser Flow oder besser dieser Neo-Flow ist, so will es scheinen, schlicht nicht abschaltbar. Die Operation des Abschaltens ist der blinde Fleck des Schaltbildes. Um den Neoflow genauer zu fassen, ist es aber hilfreich, eine Theorie zu konsultieren, die sich an zentraler Stelle mit dem Verhältnis von Kontinuität und Unterbrechung im System der Bilder befasst. Es handelt sich um die berühmte Beschreibung, die Henri Bergson von der Welt der Bilder in seinem Buch Matière et Mémoire, Materie und Gedächtnis, gegeben hat. Bergson beginnt mit einem Gedankenexperiment, das völlig auf die Situation des Schaltbildes zugeschnitten erscheint. Was wäre, wenn die Welt in ihrer umfassenden Ganzheit ausschließlich aus Bildern bestünde? Bilder, die auftauchen, sobald wir die Sinnesorgane öffnen natürlich, und die wieder verschwinden, wenn wir sie schließen. Für das Schaltbild können an die Stelle der Sinnesorgane erst einmal die Schalter gesetzt werden und wir können annehmen, dass die Bilder auftauchen, sobald das Gerät eingeschaltet ist, und dass sie verschwinden, wenn es ausgeschaltet wird. Soweit so gut. Allerdings verwendet Bergson den Begriff des Bildes dabei höchst eigenwillig. Bilder sind für Bergson nämlich keineswegs, wie dies für einen medientheoretischen Zugriff zunächst verbindlich wäre und wie wir es auch hier bisher vorausgesetzt haben, an bestimmte Träger gebunden, wie Bildschirme oder Leinwände oder Papier es sind. Bilder sind bei Bergson zunächst keine technischen Artefakte und nicht im Hinblick auf ihre materielle Beschaffenheit fassbar oder gegeneinander differenzierbar. Sie werden aber auch nicht im Sinne der geläufigen Bildtheorie über ihre Flächigkeit oder ihre Rahmung bestimmt und auch nicht über ihre Darstellungsfunktion und ihre Fähigkeit, etwas zur Erscheinung zu bringen. Vielmehr begreift Bergson ein Bild auf wiederum zweierlei Weise. Zunächst bestimmt er es ontologisch als eine besondere Form dessen, was ist. Bilder sind durch eine eigentümliche Art zu sein gekennzeichnet. Sie sind etwas, das einerseits ontologisch weniger ist als eine Sache, andererseits aber mehr als eine bloße Vorstellung oder Darstellung. Bilder nehmen eine Zwischenexistenz halbwegs zwischen Sache und ihrer Darstellung, ihrer Repräsentation ein. Bereits als wirkliche Welt besteht die Welt bei Bergson also aus Bildern, die aber keine Abbilder oder Repräsentationen sind und die von den Dingen selbst zudem ununterscheidbar sind. Genau das haben wir ja bei der Reality des Fernsehens schon längst beobachtet. Insofern Repräsentation auch stets Subjektivität oder Bewusstsein erfordert, sind Bilder also zugleich Mittel oder Zwischendinge zwischen Objekt und Subjekt. Sie sind Mischexistenzen. Zugleich aber ist das Bild bei Bergson andererseits die gesamte materielle Realität schlechthin. Einfach alles, was es in der Welt gibt, ist Bild. Die Bilder sind nicht Bilder von etwas, etwa von Dingen, sondern selbst etwas. Der Mischung, die das Bild ist, geht nichts voraus. Die wirkliche Welt besteht also nicht aus den Sachen selbst, sondern aus Bildern. Für die Welt des Fernsehens bereitet diese Annahme wenig Schwierigkeiten und wir sind ihr von Anfang an ausdrücklich gefolgt. Die Bilder des Fernsehens, so haben wir früh festgestellt, bilden eine Mischzone. Sie sind nicht mit den sichtbaren Dingen identisch, von denen sie sich ja ikonisch und indexikalisch ableiten, und sie sind auch selbst keine abgelösten äußeren Dinge, weil sie ohne Zutun des menschlichen Wahrnehmungsapparats als kalte Bilder im Sinne McLuhans gar nichts zeigen. Anreiz sind sie, besonders deutlich als Live-Bilder, mit der Umgebung unauflöslich durch den Signalstrom verhaftet und können nicht als reine abgelöste Repräsentationen angesehen werden, die etwas von ihnen grundsätzlich Verschiedenes einfach nur wiedergeben. Genau dies Nämlich der Wegfall einer abgelösten Ebene der Repräsentation ist ja der Sinn des ganzen ontografischen Verfahrens. Bergsons Gleichsetzung von Dingen und Bildern, von Materie und Bildmaterie und Materiebildern ist also zunächst fernsehtheoretisch gut begründet und insofern hilfreich. Allerdings stellt Bergson genau sie zugleich wieder in Frage, wenn er vom Bild als Zwischenexistenz zwischen Sache und Darstellung oder Repräsentation spricht. Denn diese Wendung impliziert, dass es Dinge einerseits und von ihnen grundverschiedene Darstellungen andererseits also doch durchaus zu geben scheint, und zwar jenseits des Mischungsbildes oder Materiebildes. Dieser Widerspruch lässt sich nur auflösen, wenn man zugrunde legt, dass die Sachen selbst, die Bergson jenseits der Bilder indirekt doch annimmt, ihrerseits erst aus den Mischbildern oder Materiebildern heraus entstehen. Und dasselbe würde dann auf der anderen Seite für die Repräsentation und mithin für die Subjektivität und das Bewusstsein ebenfalls gelten. Bergson impliziert also, dass Subjekt und Objekt gleichermaßen aus den ihnen vorgängigen Mischungsverhältnissen, den Materiebildern, heraustreten. Einen analogen Prozess zwischen physischem Objekt und menschlichem Subjekt, die aus ihrer vorgängigen Verschränkung heraus erst trennbar werden, haben wir schon früher mit dem Begriff der anthropomedialen Relation angetroffen. Die Bilder sind bei Bergson aber nicht nur ontologische Mischungsverhältnisse zwischen der Sachebene und der semantischen Ebene, der Repräsentationen und der Bedeutung. Sie mischen sich auch untereinander unaufhörlich. Genauer, die Bilder wirken ohne Unterlass aufeinander ein. Die Welt der Bilder vibriert, denn alle Bilder bewegen sich und verändern sich und üben dabei Wirkungen auf die ihnen benachbarten Bilder aus. Jede Bewegung oder Veränderung eines Bildes zeitigt unmittelbar Folgen für andere Bilder, für die Bilder nämlich, die ihm benachbart sind, so schreibt Bergson. Diese Wirkung nehmen die benachbarten Bilder nun auf und geben sie ihrerseits sogleich unvermittelt weiter. Sie stellen sie weiter durch an wiederum andere Bilder. Jede Bewegung eines Bildes setzt sich in einem anderen und zuletzt in allen anderen fort. So sind stets alle Bilder miteinander als Ganzheit, beweglich und veränderlich, als System und als Welt. Das mag so sein. Bergson gibt, wenn man hier und da etwas weiter zu fassen bereit ist, offensichtlich eine Beschreibung des Fernsehens als Bildersystem. Allerdings folgt, so schreibt Bergson, diese Welt dabei den strengen Gesetzen der Kausalität und der Determiniertheit, den Naturgesetzen, so Bergson. Also, der Wind macht die Bäume schwanken, die Früchte fallen herunter, die Tiere werden angezogen und fressen die Früchte. Wasser fließt, Turbinen drehen sich, Strom wird erzeugt, Motoren laufen, Straßenbahnen fahren. In dieser Welt der Kausalketten ist deshalb auch alles vorhersehbar und berechenbar, sofern man nur die Naturgesetze richtig kennt und genug Rechenkapazität hat. Genau das aber, diese Berechenbarkeit und Vorhersagbarkeit, kritisiert Bergson scharf. In dieser Welt der Naturgesetze und der nahtlosen kausalen Wechselwirkung gibt es für ihn nämlich so etwas wie Zukunft nicht. Es gibt jedenfalls keine Zukunft, die nicht einfach die Verlängerung oder Fortsetzung der Gegenwart und aus ihr nahtlos ableitbar wäre. Das ist ein wichtiger Punkt, denn erinnern Sie sich bitte, er betreffe dann ja auch die Welt des Fernsehens und schon Stanley Cavell hat ihr ja genau dies vorgeworfen. Im Fernsehen gäbe es, so Cavell, nichts grundsätzlich Neues und grundsätzlich nichts Neues. Im Gegenteil, im Modus des Monitoring sei das Fernsehen auf Ausschaltung aller Neuheit ausgerichtet und im Modus der Grundserialität sei es immer nur Variation bereitstehender und feststehender Schemata. Und auch für unser Problem des Abschaltens haben wir hier einen zentralen Punkt erreicht. Die Kette der kausalen und immediaten Wechselwirkungen im Bildersystem lässt sich nicht unterbrechen und also auch nicht abschalten. Für Bergson ist diese Beschreibung der Interaktion der Bilder nach den positivistischen Gesetzen der Kausalität jedoch grundfalsch. Sie ist unvollständig und ignoriert ein wesentliches Phänomen der Bilderwelt, nämlich eben deren Fähigkeit, Unvorhersehbares, unentwegt Neues zu produzieren. Wie es nun dem Milieu der Bilder gelingt, einerseits kreativ zu werden und andererseits abschaltbar, das beschreibt Bergsons weitere Argumentation, die aber werden wir nicht mehr heute behandeln werden, sondern morgen. Ich hoffe sehr, dass Sie dann wieder dabei sein werden, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörende und liebe Studierende, ich darf Sie zu unserer heutigen Ausgabe der Sendereihe Das Schaltbild – Philosophie des Fernsehens als Vorlesung im Radio herzlich begrüßen. Gestern haben wir damit begonnen, uns mit der höchst eigenartigen Bildtheorie Henri Bergsons zu beschäftigen. Und das haben wir getan, weil wir uns erhoffen, eine Antwort auf die Frage zu finden, warum man das Fernsehen nicht oder nur so schwer abschalten kann. Denn zum Abschluss unserer Sendereihe wollten wir, komplementär zum Beginn, der vom Einschalten gehandelt hat, mit dem alles Fernsehen beginnt, nun das Abschalten behandeln. Unsere These gestern war, dass man das Fernsehen nicht abschalten kann, weil es in der Form des Flow 2.0 ein geschlossenes Milieu bildet, in dem wir uns und in dem es selbst sich bewegt. Es verschwindet also nie. Henri Bergson nun hat in seinem Buch über Materie und Gedächtnis schon 1896 eine Bildtheorie vorgeschlagen, die annimmt, dass die Welt ein Milieu der Bilder, und zwar der schaltbaren Bilder sei. Schaltbarkeit hatte für Bergson allerdings noch keinen elektrischen und technischen Sinn. Er meinte damit erst einmal lediglich das Öffnen und Schließen der Sinnesorgane des menschlichen Körpers. Bergson war aber, das haben wir zuletzt gesehen, mit diesem Milieu zunächst sehr unzufrieden. Er musste nämlich feststellen, dass im Milieu der Bilder alle Bilder unmittelbar und kausal miteinander wechselwirkten, ganz mechanisch. Diese Wechselwirkungen konnten nicht unterbrochen werden oder umgelenkt. Bergson spricht von linearer Kausalität und Determiniertheit nach naturgesetzmäßigen Verläufen, in denen die Wirkungen von einem Bild auf das nächste weitergegeben werden. Dies schließt Rückwirkungen, Wechselwirkungen und Kreiskausalitäten mit ein, und vermutlich könnte man es sogar auf Fernwirkungen ausdehnen. In jedem Fall aber ist, so Bergson, im Milieu der Bilder alles vorhersehbar. Es kann nichts Neues geben. Und genau so lautet ja auch die verbreitetste Kritik am Fernsehen. Es ist nicht kreativ, sondern es macht immer dasselbe. Hier aber haben wir immer wieder angetroffen, dass das so nicht stimmt. Besonders auf das Fernsehen 2.0 trifft es keineswegs zu. Das gilt mikroskopisch auf der elementaren Ebene der Bildpunkte. Die Abfolge, mit der sie geschrieben werden, ist zwar zwingend, aber die Aktivierung eines Bildpunkts wird nicht von demjenigen des vorherigen determiniert. Man kann insofern nicht von einer Wirkung eines Bildpunkts auf einen anderen sprechen. Allenfalls setzen sie einander unter Bedingungen. Eine solche Konditionierung, keine Determinierung, läge auch vor, wenn man die Position einzelner Sendungen im Programmablauf heranzieht, indem sich Funktion, Wert und sogar Bedeutung der Bilder je nach ihrer relativen Position im Programmschema bemisst. Auch der Flow ist gerade nicht von einer determinierten und kausalen Verursachungsbeziehung her geprägt, sondern eben emergent. Und er betrifft auch nicht die Beziehung einzelner, je individueller Bilder zueinander, sondern aller Bilder untereinander. Genauer gesagt, er ist diese allfällige Relation. Mit der Fernbedienung werden alle Sendungen unter den direkten oder indirekten Einfluss der parallel laufenden anderen Sendungen gestellt. Das haben wir längst untersucht, aber auch dies ist keine Determinierung nach naturgesetzlichen Kausalitäten, sondern es verläuft, wie wir gesehen haben, über ein komplexes Wechselspiel des Virtuellen und des Aktuellen und ihres Zusammenwirkens. Von einer geradezu naturgesetzlichen Kausalkette, die zu einer prinzipiellen Vorhersehbarkeit allen zukünftigen Geschehens führen würde, kann also beim Fernsehen gar keine Rede sein. Aber auch bei Bergson ist das nicht das letzte Wort. Denn Bergson macht eine erstaunliche Entdeckung. Entgegen dem offensichtlichen Sachverhalt ist nämlich das Geschehen zwischen den Bildern keineswegs lückenlos, ununterbrechbar und unabschaltbar, erweist sich auf zweite Sicht. Bergson begründet dies mit der Wahrnehmungsgebundenheit der Bilder. Bilder sind, so Bergson, stets in Wahrnehmungsverhältnisse eingelassen. Sie sind präzise zur Wahrnehmung bestimmt und zur Wahrnehmung bestellt. Dabei ist unter Wahrnehmung, muss man dazu sagen, zunächst keinesfalls eine Beziehung zwischen Bildern und ihren Betrachterinnen zu verstehen. Denn in der Welt der Bilder gibt es ja nichts anderes als Bilder und auch die Betrachterinnen der Bilder sind Bilder unter anderen Bildern. Betrachterinnen, Subjekte, gehen aus der Wahrnehmung als Beziehung zwischen Bildern hervor, nicht umgekehrt. So ist die Wahrnehmung ebenfalls als eine Relation zwischen Bildern zu verstehen, jedoch eine besondere. Eine besondere, die nämlich über das mechanistische Geschiebe der Kausalrelationen hinausgeht. Das ist wirklich schwer zu denken. Die Bilder werden von dieser speziellen Relation, der Wahrnehmung, hervorgebracht, denn Bilder sind deshalb Bilder und nicht zum Beispiel einfach Sachen oder Dinge, weil sie wahrgenommen werden. Und sie bringen dabei jedoch trotzdem, so Bergson, gleichzeitig die Wahrnehmung andererseits erst hervor. Noch die Wahrnehmung der Bilder, derer die Bilder bedürfen, um Bilder zu sein, ist ein Produkt der Bilder. Wie gesagt, ein schwieriger Gedanke. Vielleicht können wir ihn für uns so umformulieren. Bilder sind stets wahrgenommene Bilder, soweit okay, die aber die Wahrnehmung so unter Bedingung setzen, dass sie nur wahrgenommen werden können, wenn ihre Wahrgenommenheit zugleich mit wahrgenommen wird. Also die Bilder selbst veranlassen uns, die wir ja selbst auch nur Bilder sind, sie als Wahrgenommene wahrzunehmen und uns selbst als Wahrnehmende. Und so kommt es zur Unterscheidung von Subjekt und Objekt. Für das Fernsehen besitzt diese spezielle Funktion aber nicht die Wahrnehmung, sondern die Schaltung. Das wissen wir längst. Deshalb müssen wir für die Schaltbilder hier und Begriff und Sache der Wahrnehmung immer funktional ersetzen durch denjenigen der Schaltung. Bildschaltungen sind, wie bei Bergson die Wahrnehmung, Relationen zwischen Bildern, eben den Schaltbildern. Schaltbilder zeichnen sich demnach, will man sie bergsonianisch charakterisieren, dadurch aus, dass sie zum Schalten bestimmt und bestellt sind, und zwar so, dass darin ihre eigene Schaltbarkeit mit schaltbar wird. Für das LCD-Bild, das ja ein Schalter ist, lässt sich das genau so sagen. Wenn wir sie ein- oder umschalten, schalten wir ihre Schaltbarkeit ein oder um oder schalten von einem Schalter zum anderen. Der Übergang von der Wahrnehmung als Grundlage des Bildes bei Bergson zur Schaltung als Grundlage des Bildes beim Fernsehen ist dabei alles andere als gewaltsam oder auch nur willkürlich. Denn schon für Bergson ist die Wahrnehmung eine Schaltung. Und zwar präzise eine Unterbrechung. Sie ist gekennzeichnet durch Unterbrechung und damit verblüffenderweise in unserem Sinn durch Schaltung. Einige der Bilder im System nämlich sind in der Lage, die unendliche Kette der Einwirkungen, über die wir gesprochen haben, zu unterbrechen. Und genau das macht deren spezifische Charakteristik aus. Sie geben das, was sie empfangen haben, nicht nahtlos an die benachbarten Bilder weiter. Sie reagieren nicht mehr mechanisch oder automatisch und nicht mehr unverzüglich, sondern verzögert. Sie schalten um, halten an und lenken dann anders weiter. Insbesondere arbeiten sie dabei mit dem Moment der Verzögerung. Sie sind nicht mehr lediglich die mechanische Fortsetzung der empfangenen Wirkungen. Sie setzen der Einwirkung eine eigene Trägheit, einen Widerstand oder zumindest eine Verschiedenheit entgegen, statt sie nur folgen und wirkungslos durch sich hindurchziehen zu lassen. Sie unterscheiden sich damit selbst von den sie umgebenden Bilder. Sie heben sich von deren Vibrieren durch Innehalten ab und artikulieren sich auf diese Weise. Sie fügen etwas Drittes ein zwischen Reiz und Reaktion und als Unterbrechung ihres Zusammenhangs, nämlich eben ihren Unterschied oder ihre Unterscheidung, also den Unterschied von Reiz und Reaktion oder die Unterscheidung von Ursache und Wirkung. Damit erst, durch die Unterbrechung, werden überhaupt Reiz und Reaktion unterscheidbar voneinander und die ganze Logik der Kausalität und der Determinierung kann eigentlich hier erst beobachtet werden, da erst durch das Eingreifen der Unterbrechung Ursachen und Wirkungen voneinander geschieden werden können. Und damit kommen wir schon zu einer zweiten, zusätzlichen Operation der Bilder, der Umschaltung, jenseits der bloßen Wechselwirkung, nämlich zur Selektion. Die besonderen, unterbrechungsfähigen Bilder bei Bergson können innehalten. Und deshalb steht ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten zu Gebote, auf andere Bilder einzuwirken, aus denen sie auswählen können. Offenbar können sie, nach welchen Kriterien auch immer, vom reinen Zufall bis zur Zielorientierung, zwischen verschiedenen Reaktionen, die ihnen möglich sind, unterscheiden, nachdem sie sich selbst von den anderen Bildern unterschieden haben. Das können die mechanistisch wechselwirkenden Bilder nicht. Es fehlt ihnen die Zeit dazu, und sei sie noch so kurz. Nur durch das unvorhersagbare Verhalten der Schaltbilder kommt dann überhaupt das Neue in das System hinein und damit eine echte Zukunft, die überraschend ist und nicht immer schon in dem, was ist, erschöpfend angelegt. Die Unterbrechungsbilder können außerdem auch die sie umgebenden Bilder voneinander unterscheiden und dann auf dieses oder ein anderes Bild einwirken und noch dazu in dieser oder einer anderen Weise. Die Unterbrechungsbilder besitzen bei Bergson also eine ganz herausgehobene Position. Das Schaltbild 2.0 aber scheint diese Bilderwelt Bergsons trotz aller Analogisierbarkeiten vom Kopf auf die Füße zu stellen, denn es ist ja immer schon ein Unterbrechungsbild, nämlich ein Schaltbild, und besteht nur aus Unterbrechungsvorgängen und Unterbrechungsbildern. Unterbrechung ist beim Schaltbild gerade nichts Besonderes. Und gerade als Unterbrechungsbilder können die Schaltbilder dennoch, anders als die Unterbrechungsbilder Bergsons, nicht innehalten, ohne einander in diesem Innehalten schon wieder zu unterbrechen. Wo also Bergsons vibrierende Bildermaterie in dauernder Wechselwirkung schwirrt, die dann unterbrochen wird, da kann sich beim Schaltbild 2.0 gar keine Wechselwirkung einstellen, weil sie, bevor sie wirksam werden kann, bereits abgebrochen und umgeleitet wird. Und wo Bergsons Unterbrechungsbild den Materieprozess kurz bricht, indem er ihn unterbricht, indem er ihn anhält und aussetzt, müsste ein Schaltbild, das eine äquivalente Funktion im Milieu des Fernsehens ausführen wollte, genau das Umgekehrte tun, nämlich die Unterbrechung brechen und unterbrechen. Wir haben es also mit einer neuen Paradoxie zu tun. Gibt es Schaltbilder, in denen der Schaltbildcharakter des Bildes, wie vorübergehend auch immer, aussetzt? Kann es Schaltbilder geben, die das Milieu der Unterbrechung unterbrechen und so in eben dieses Milieu einspiegeln, dass sie sich darin individuieren? Gibt es in diesem Sinn Abschaltbilder unter den Schaltbildern? Genau das war ja auch unsere Ausgangsfrage, die Frage nach dem Abschalten. Ein erster und naheliegender Kandidat für ein solches Abschaltbild mag der Cliffhanger der Serie sein. Sie erinnern sich gut, der Cliffhanger ist ein als Halte- und Übergabebild am Ende einer ganzen Staffel eingesetztes Bild, dann in vielen Fällen am Ende jeder Folge. Einmal muss er eine mehrmonatige Pause zwischen den Staffeln, einmal die Wochenpause zwischen den Folgen überbrücken. Im Fernsehen 2.0 jedoch mit seinen komplexen Erzählsträngen, die einander in dichter Folge überkreuzen und durchbrechen, sind Cliffhanger in die Folgen bzw. die Episoden der Serien eingezogen. Der Cliffhanger beendet nun einen Handlungszusammenhang oder weniger belastet einen Kausalzusammenhang. Nicht im Sinne eines dramaturgischen oder semantischen Abschlusses, eines kleinen oder großen Finales. Er fasst nicht zusammen, er bringt es nicht auf den Punkt, sondern er bricht schlicht ab. Er bricht ab, was ihm vorausgegangen ist. Er schaltet die Staffel, die Erfolge oder den Erzählstrang einfach ab. Aber er stoppt ihn auch nicht für alle Zeit, das wäre ja eben eine Beendigung, sondern er stellt zugleich eine Fortsetzung in Aussicht. Im Zusammenhang mit den Neo-Serien haben wir den Cliffhanger mit Hilfe der Theorie der Familienähnlichkeit bereits als einen Schalter begriffen, der zwischen der Weitergabe und der Nichtweitergabe von Eigenschaften unterscheidet. Das Offenhalten dieser Differenz über einen gewissen Zeitraum, der von wenigen Sekunden bis zu vielen Monaten andauern kann, ist die Funktion des Cliffhangers. Der Schaltvorgang findet statt, aber er ist unterbrochen, nicht vollendet, suspendiert oder mehr oder weniger stark verzögert, in die Zeit gestreckt. Die Aussicht auf das Folgende, die Erwartung der Fortsetzung nach der Unterbrechung als das Anhalten oder Offenhalten, ist bereits eine Funktion des Bildes. Der Cliffhanger setzt sich fort in der Erwartung oder der Spannung. Regelrechte Beendigungsbilder, die eine Handlung vollkommen abschließen, dagegen tun dies nicht. Der Bilder- und Bewegungsfluss, den der Cliffhanger stoppt, erzeugt einen Druck und schießt über. Er bringt vielleicht für uns unsichtbare, aber spürbare und zumindest eine Zeit lang anhaltende Bilder hervor. Dieser Überschuss zweigt ab, er hebt ab und dauert an, auch wenn die Bilderreihe längst unterbrochen ist, durch andere und immer wieder andere Schaltbilder. Dies kann man durchaus als ein weiteres funktionales Äquivalent im Rahmen der Bergsonschen Bildphilosophie betrachten. Der Druck oder Überschuss affiziert den Cliffhanger und macht ihn genau dadurch zu dem, was er ist. Er dauert an, je nachdem bis zur Wiederaufnahme des Unterbrechungszusammenhangs, Minuten, Tage, Monate später. Interessanterweise, das haben wir bereits bemerkt, setzt zudem die Wiederaufnahme des angehaltenen Handlungs- oder Bilderflusses meistens keineswegs genau da an, wo der Cliffhanger eine Unterbrechung der Unterbrechung eingesetzt hat. Wenn die Handlung wieder einsetzt, etwa die neue Folge, dann genau nicht da, wo der Cliffhanger sie in der Schwebe gehalten hat. Er bestätigt nicht glatt die gehegte Erwartung, jedenfalls nicht genau, sondern allenfalls ungefähr. Das dann tatsächlich wieder einsetzende Bild unterbricht die Erwartung wieder oder lässt sie abbrechen, eigentlich sogar schlagartig in sich zusammenbrechen. Es ist, als ob der Cliffhanger eine Vielzahl an Möglichkeiten freisetzte, wie an ihn später anzuschließen sei und von denen eine einzige dann ins Bild der fortgesetzten Serie gesetzt werden kann. Dieser Umstand legt nahe, die Differenz zwischen dem Horizont der Möglichkeiten des Anschlusses und der tatsächlich gewählten und sichtbaren Bilder zu betrachten, als den Ort, an dem die Serie selbst in ihrer Serialität zum Tragen kommt. Der Cliffhanger nimmt die Serie als Objekt wahr oder macht sie als Objekt wahrnehmbar. Er ist deshalb ein Ort, an dem in einem Bild, das der Serie angehört und ihr zugehört, die Serie selbst als Ganzes noch einmal einzieht. Mitten in der Kette der koordinierten und auch der unkoordinierten Unterbrechungsbilder, die einander unterbrechen, taucht mit dem Cliffhanger ein Bild auf, das selbst eine Unterbrechung, die Unterbrechung dennoch aussetzen lässt, indem es sie anhält. Dadurch macht er die Gesamtheit des Flusses, der über all diesen Unterbrechungen entsteht, nämlich die Serie selbst, wahrnehmbar. Besonders deutlich wird dieser Abschaltcharakter des Cliffhangers, wenn er als Freeze Frame ausgeführt wird. Plötzlich steht das Bild, eben noch in Bewegung begriffen, gänzlich still. Dann hält der Cliffhanger nicht nur die Erzählung an, sondern den elementaren Ablauf der Bilder, der hier gerade als elementarer nichts anderes ist als eine Folge von Unterbrechungen, nämlich von Schaltprozessen. Der Freeze Frame lässt den ontografischen Unterbrechungsstrom tendenziell zum Ontogramm gerinnen und kann genau darin auf sich selbst zurückkommen. Und dieser Umstand führt zu einem anderen Vorkommen des arretierten und arretierenden Bildes zurück, nämlich zum Zeitlupenbild, besonders wenn es bis zum Stillstand verlangsamt wird. Denn noch deutlicher als der Cliffhanger agiert das Instant Replay als Verzögerungs- und Anhaltebild, das das Unterbrechen, also das Schaltbild, unterbricht. Im Fall des Instant Replay ist es nicht die televisive Grundform der Serie, sondern die ihr noch vorausgehende Form der Live-Übertragung, die angehalten wird. Insofern Ereignisse stets Unterscheidungen eines Vorher und eines Nachher sind, punktförmige und ausdehnungslose Einschnitte, ist auch der Live-Strom der Ereignisse ein dichtes Unterbrechungsgeschehen, das seinerseits vom Instant Replay unterbrochen wird. Aber ähnlich wie der Cliffhanger lässt das Instant Replay an dieser Stelle einen zweiten Bilderstrom abheben, diesmal sogar sichtbare Bilder, die die laufenden Ereignisse überlagern, an den Rand drängen oder ganz aussetzen lassen können. Und auch hier schon kann es zu objektartiger Perzeption kommen. Denn an welcher Stelle des Live-Flusses das Instant Replay wieder beendet wird, das ist nicht vorhersehbar. In der Differenz zwischen den Möglichkeiten, zum Geschehen zurückzuschalten und dem einen Zeitpunkt, zu dem dies geschieht, meldet sich der Ablaufcharakter, meldet sich das Live der Live-Übertragung als Schaltbild mitten in dieser Übertragung an. Gegen diese Beobachtung ist es auch kein Einwand, dass wir mit dem Instant Replay und auch mit dem Cliffhanger weit in die Entwicklung des Fernsehens zurückgegangen sind und diese Beispiele auf das Schaltbild vom Typ 1.0 verweisen. Denn beide Typen des Schaltbildes koexistieren und interagieren miteinander. Sie sind nicht wie strikt zäsurierte Epochen abzugrenzen. Allein schon der sehr langtragende Transformationsprozess, in dessen Zug etwa das Instant Replay und die Remote Control eingreifen, zeigt, dass es eine Überlagerung beider Typen des Schaltbildes gibt. Genauso wie Bilder vom Typ 1.0 auch in der jüngsten Zeit des Fernsehens noch fortwirken, so treten Elemente und Funktionen des Fernsehens 2.0 bereits viel früher auf, zu einem Zeitpunkt, in dem die Digitalisierung der Bildschirme und der Verbreitungswege noch kaum begonnen hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörende und Studierende, vielleicht hat Sie die heutige Vorlesung ein wenig angestrengt oder befremdet. Vielleicht mochten Sie all den Wendungen und Windungen, die wir mit Bergson einerseits und dem Schaltbild andererseits genommen haben, nicht immer. etwas abgewinnen. Aber Sie können doch dies festhalten. Wir gehen immer noch der Frage nach, wie denn das Abschalten des Fernsehens möglich sein soll und wie es funktioniert. Bei Bergson haben wir eine Bilderwelt angetroffen, in der das Abschalten eine Fähigkeit besonderer Bilder ist, die für das System der Bilder aber entscheidend sind. Sie unterbrechen nämlich das Geschehen, halten es an und setzen es anders fort. Und sie bringen dadurch das Neue in diese Welt hinein. Sie erzeugen die Differenz von Subjekt und Objekt. In der Welt des Fernsehens sind zwar alle Bilder Unterbrechungsbilder, nämlich Schaltbilder, genau anders als bei Bergson. Sie sind gerade nichts Besonderes, aber dennoch gibt es in der Welt des Schaltbildes diese besonderen Bilder, die nunmehr das Unterbrechen oder besser aussetzen lassen. Wie paradox dies auch sei, diese Bilder erreichen ein Anhalten, ein Innehalten, ein Offenhalten und eine Fortführung an anderer, an unvorhersehbarer Stelle. Der Cliffhanger oder das zum Freeze angehaltene Bild im Instant Replay sind Beispiele genau dafür. Es sind in diesem Sinne Abschaltbilder des Fernsehens. Morgen werden wir noch mehr Beispiele aufsuchen und mehr über die Abschaltbilder erfahren. Bis dahin darf ich mich von Ihnen verabschieden, mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und Ihnen noch einen schönen Nachmittag wünschen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörende und liebe Studierende. Sie hören heute die 38. Folge unserer Sendereihe Das Schaltbild, Philosophie des Fernsehens als Vorlesung im Radio. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Dies ist ja unsere letzte Sendewoche und dementsprechend behandeln wir zum Abschluss das Thema des Abschaltens, so wie wir ja auch begonnen haben mit dem Einschalten. Fernsehen ist schwer abschaltbar. Dafür mag es viele Gründe geben, den für uns entscheidenden, aber den medienphilosophisch relevantesten, haben wir in der Ununterbrechbarkeit des Fernsehens gesehen. Das Schaltbild ist ja ein Bild aus Schaltern und also ein Unterbrechungsbild, denn jeder Schalter ist ein Unterbrecher und jede Schaltung ist Unterbrechung. Was aber immer schon aus Unterbrechungen besteht, das kann schlecht unterbrochen werden. Allenfalls ging es darum, das Unterbrechen zu unterbrechen oder beim Abschalten eben ganz abzubrechen. Wir haben dann, um das Problem des Abschaltens etwas tiefer zu legen, die eigensinnige Bildphilosophie Henri Bergsons aufgesucht. Bergson ist für die Philosophie des Fernsehens deshalb interessant, weil er von einem geschlossenen Milieu von Bildern ausgeht. Von Bildern noch dazu, die an- und abschaltbar sind. Und zudem ist dieses Milieu identisch mit der Wirklichkeit. All diese Bilder unterhalten permanent Wechselwirkung miteinander. Sie empfangen Einwirkungen von anderen Bildern und geben sie nahtlos weiter an Dritte. Das Milieu der Bilder vibriert. Einzelne, bestimmte Bilder aber, so Bergson, unterbrechen die Kette der Wechselwirkungen. Sie empfangen Wirkungen, aber sie geben sie nicht nahtlos und automatisch weiter. Sie halten vielmehr inne und reagieren auch auf denselben Reiz erstens verzögert und zweitens mal so, mal anders. Sie unterbrechen das vibrierende Bildergeschehen. Wie aber können dann Bilder aussehen, die dieselbe Funktion der Verzögerung, des Innehaltens und der Unvorhersehbarkeit wahrnehmen, dies aber in einem Bilderuniversum, das immer schon aus Unterbrechungen besteht, wie das für das Fernsehen gilt? Wir haben gestern den Cliffhanger und den Freeze Frame befragt und gefunden, dass hier tatsächlich Unterbrechung und Fortsetzung oder Übersprung so miteinander verschränkt werden, dass man tatsächlich von einer Unterbrechung der Unterbrechung sprechen kann und von einem Innehalten, ja einem Hinhalten. Und auch von einer Unvorhersehbarkeit, denn wie es nach dem Cliffhanger oder dem Freeze Frame weitergeht, das ist schlicht unvorhersehbar. Mit dem Cliffhanger übrigens gerät noch ein weiteres Merkmal des Bergsonschen Bildersystems in den Blick, nämlich das Gedächtnis. Dem Zusammenhang zwischen Serialität und Gedächtnis haben wir in unserer Sendung über die Serie schon ausführlich entfaltet. Das Gedächtnis ist als Funktionsgedächtnis ein Schalter zwischen dem Erinnern und dem Vergessen. Daran werden Sie sich erinnern. Von Episode zu Episode der Episodenserie vergessen die Figuren der Serie, genau wie wir, dass wir das alles schon einmal gesehen haben. Und bei den Folgen der Fortsetzungsserie erinnern wir uns daran. Und auch die Figuren erinnern sich ununterbrochen. Bei Bergson nun nimmt das Gedächtnis eine Schlüsselfunktion ein. Traditionell wird es ja als eine zentrale Leistung des Bewusstseins angenommen. Genau wie im Fall der Wahrnehmung jedoch sieht Bergson es genau umgekehrt. Auch das Gedächtnis entspringt dem System der Bildmaterie und nicht einer anzunehmenden Innerlichkeit eines Bewusstseins. Genau deshalb gibt er ja seinem Buch den Titel Materie und Gedächtnis und nicht etwa Bewusstsein und Gedächtnis. Wir erinnern uns weiter, es gibt bei Bergson spezielle Bilder, eben die Unterbrechungsbilder, und sie unterbrechen die unausgesetzte und unmittelbare Wechselwirkung zwischen den normalen Materiebildern, den Bildern, die die Materie sind. Die Unterbrechungsbilder halten die Kette der Wechselwirkung an und lassen sie dann so oder aber anders weiterlaufen. Sie haben dabei die Wahl, die Anschlüsse zu verändern. Und genau dazu nun benötigen sie das Gedächtnis. Denn sie müssen unterscheiden zwischen solchen Operationen, die sie bereits einmal ausgeführt haben, und solchen, die sie noch nie ausgeführt haben. Das Unterscheidungsbild muss die Wiederholbarkeit und die Variabilität seiner eigenen Operationen annehmen. Und es muss genau deshalb zwischen dem Wiederholen und dem Neuerfinden, also zwischen Erinnern und Vergessen, unterscheiden können. So sind die früher bereits ausgeführten Operationen, etwa die Reaktionen, die das Unterscheidungsbild bereits früher auf einen bestimmten Reiz hat folgen lassen, keineswegs verschwunden und vergangen im Sinne einer unzugänglichen Abwesenheit. Sie sind eigentlich nicht vergangen, da sie ja immer noch wirksam sind. Die Vergangenheit ist nicht vergangen, sondern sie ist im Außenraum des Unterscheidungsbildes vorhanden. Und mit Hilfe des Gedächtnisses als Wahrnehmungsorgan wird sie wahrgenommen. So sind die Erinnerungen bei Bergson eben nicht innerlich. Sie befinden sich nicht im Innern eines anzunehmenden Bewusstseins, eines Gehirns oder eines Subjekts, sondern im Außenraum der Bildmaterie. Und Gehirn und gegebenenfalls Bewusstsein und Subjekt bewegen sich in ihnen. Subjektivierung ist eine Folge des Erinnerns und des Gedächtnisses, nicht umgekehrt. Das Gedächtnis aber ist eine Funktion der Bildmaterie und entsteht aus ihrer Prozessualität und Operativität. Im System des Schaltbildes aber ist alles immer schon Schaltung und alles Unterbrechung. Und deshalb tritt an die Stelle der Verzögerung durch Unterbrechung diejenige durch das Anhalten und Offenhalten der Unterbrechung. Sowohl der Cliffhanger wie auch markant das Instant Replay sind Beispiele dafür, wie durch solche Bilder Gedächtnisleistungen hervorgetrieben werden. Im Instant Replay wird der technisch-materielle Charakter des Bildes stärker herausgestellt und verweist deshalb deutlicher auf die materiebildliche oder bildmaterielle und operative Herkunft der Gedächtnisfunktion. Das Bild des Instant Replay unterbricht das Bild, wie jedes andere Schaltbild auch, aber es kehrt es um. Das Bild fließt gleichsam bergauf, stellt sich als Freeze sogar still und vermittelt diesen Vorgang dann mehr oder weniger nahtlos mit dem Live-Fluss der fortlaufenden Unterbrechungen, die Ereignisse sind, denen es unterbrochen hat und in denen es schließlich zurückmündet. Als Unterbrechung lässt es so die Unterbrechung zwischenzeitlich aussetzen und treibt dabei eben genau Vergangenheit hervor, wie das Gedächtnis. Und es zeigt sich in Bezug auf die Serie eben im Cliffhanger. Wenn wir in Bezug auf die Serie und im Zusammenhang mit dem Schaltbild 1.0 beschrieben haben, wie die Serie das Gedächtnis der Zuschauerinnen in Anspruch nimmt, so stellen wir nun im Kontext des Fernsehens 2.0 fest, dass das Umgekehrte der Fall ist. Die Zuschauerinnen der Serie bewegen sich mit ihren Erinnerungen in einem Gedächtnisraum, der immer schon vorhanden, der seinerseits außerhalb ihrer, der seinerseits genuin bildgeneriert ist. Ein ganz besonderer Fall des Bildes vom Typ der Unterbrechungsunterbrechung oder sagen wir des Abschaltbildes sind auch schon in der Frühzeit des Fernsehens die Testbilder. Testbilder wurden nach Sendeschluss und vor Sendebeginn ausgestrahlt, als die Programme noch nicht komplett zeitfüllend angelegt waren. Es handelte sich bei den Testbildern um stillstehende und vollkommen abstrakte Raster, die in verschiedenen Auflösungsgraden und Grundmustern nebeneinander im Testbild angeordnet waren, kreisförmig in Sektoren oder in rechteckigen Flecken oder in Streifen. Die Testbilder sahen exakt so aus wie die Testtafeln, nach denen im Studio der Weiß- und Schärfeabgleich der elektronischen Röhrenkameras vor Sendebeginn durchgeführt wurde. Meist trugen die Testbilder zudem eine Kennung des Senders oder des Kanals. Später wurden sie dann mit den drei Grundfarben des Farbfernsehens versehen. Und begleitet wurden die Testbilder außerdem von einem hohen und konstanten Pilotton. Die Testbilder hatten eine rein technische Funktion. In den Zeiten des terrestrischen Empfangs sollten die dazu dienen, die Justierung der Antennen und am Gerät die Feinabstimmung der Frequenz zu optimieren. War das Bild konturscharf in allen seinen Teilen, schatten- und überlagerungsfrei, ohne Bildrauschen, war der Ton klar, konstant und ebenfalls ohne Rauschen wahrnehmbar, dann war die Antenne richtig eingestellt. Und ebenso konnte anhand der Testbilder die Frequenzeinstellung des Empfängers ganz genau vorgenommen werden. Jenseits dieser rein phatischen, auf die Einrichtung und den Erhalt des technischen Kommunikationskanals gerichteten Funktion, jedoch zeigten die Testbilder an, dass zwar übertragen, aber nichts gesendet wurde im Sinne eines Programms oder Programminhalts. Die ununterbrochene Folge der Schaltbilder des Fernsehens war im Testbild ihrerseits unterbrochen durch ein immerwährendes, ruhendes Bild, das besonders durch den für Menschen nur schwer erträglichen Pfeifton auf sein ununterbrochenes und durchdringendes Walten aufmerksam machte. Das Testbild als Bild der Bedingung der Möglichkeit von Fernsehen war zugleich das Abschaltbild des Fernsehens 1.0 schlechthin und ließ das Fernsehen in seiner puren, materiebildlichen Technizität begegnen und möglichst rasch dann tatsächlich abschalten, wenn alles richtig eingestellt und eingeregelt war und insbesondere der höchst lästige und enervierende Pilotton wieder abgestellt werden konnte. Mit dem Vordringen des Fernsehens 2.0 verschwinden die Testbilder als Abschaltbilder jedoch wieder. Dafür gibt es verschiedene miteinander verbundene Gründe. Die neuen Empfangstechnologien, insbesondere der Kabelempfang, machen das Einstellen der Antennen überflüssig, denn es gibt keine Antennen mehr. Die Empfangsgeräte verfügen über einen automatischen Sendesuchlauf, der den Empfang selbsttätig optimiert und das Scharfstellen unabhängig von menschlich-optischer Wahrnehmung ausschließlich anhand von Frequenz- und Signalparametern ausführt. Das Testbild ist unsichtbar geworden. Außerdem wird aus ökonomischen Gründen, die allerdings auch technische Wurzeln haben, die Sendezeit ausgedehnt. Die bevorzugten Übertragungszeiten des Testbilds, nämlich die Vormittags- und frühen Nachmittagsstunden, Zeiten, in denen Fernsehmonteure arbeiten, die Antennen justieren und Geräte einrichten, werden nun ebenfalls mit Sendungen belegt. In den 90er Jahren gibt es jedoch noch immer, speziell bei den öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Sendern, Zeitflächen, die nicht vom regulären programmförmigen Sendegeschehen belegt sind. Diese Zeiten nun werden gefüllt mit Bildern, die wir als Abschaltbilder reinsten Wassers identifizieren können. Es sind Bilder, die nahezu oder gar gänzlich ununterbrochen von irgendwelchen Umschaltvorgängen einfach vorhanden sind. Sie zeigen beispielsweise Aquarien, Stunden und Nächte lang, oder brennende Kaminfeuer, oder Fahrten mit der Eisenbahn, aufgenommen durch die Windschutzscheibe der Lok, oder schon wieder etwas stärker gegliedert, Dashcam-Aufnahmen von den 100 schönsten Autobahnkreuzen. Besonders eindrucksvoll sind die Satellitenaufnahmen der Erde aus dem All gesehen, die die grundlegende Verschränkung des Fernsehens mit der Raumfahrt anklingen lassen, wie sie sich im Apollo-Projekt schon verdichtet hat, und zudem an die milieubildende Funktion des Fernsehens, die sie vor Augen führen, als Mediasphäre anschließen. Hier begegnet das umfassende Milieu des Fernsehens dem Fernsehen vielleicht am deutlichsten als Bild im Fernsehen. Der Flow zieht sich als Bild im Flow, das den Flow unterbricht und ihn bewohnt, zusammen und dehnt sich darin wieder aus. Ob schon die Bilder ununterbrochen laufen, geschieht nahezu nichts. Kein Ereignis und kein operativer Eingriff setzt eine Unterbrechung und keine Umschaltung verleiht Struktur. Natürlich erinnern diese Bilder stark an das Cavellsche Monitoring, besonders wenn man bedenkt, dass sie genau das leisten, was Cavell den Fernsehbildern insgesamt unterstellt. Sie bestätigen nämlich, dass dort draußen nichts geschieht, besonders nachts, wenn es wichtig ist, dass alles ruhig ist da draußen, dass die Welt aber vorhanden bleibt und nicht etwa beim Erwachen verschwunden ist, dass sie also in einer Art Dämmer- und Dauerzustand verharrt. Die Bilder zeigen, begleiten und erzeugen den Schlaf der Welt, indem sie ihr Tagesgeschäft des Unterbrechens unterbrechen. Wir sind diesem Zustand des Fernsehens vor aller Unterbrechung, nämlich vor und während des Einschaltens, bereits zu Beginn der gesamten Untersuchung begegnet. Wir haben ihn mit dem Begriff der Latenz, genauer dem der Differenz zwischen dem Latenten und dem Manifesten belegt. Latent im Sinn eines technischen Begriffs ist, so haben wir ganz früh gesehen, eine Apparatur im Zwischenzustand zwischen dem Einschalten und dem Angeschaltetsein, also vor der vollen Funktionstüchtigkeit, etwa im Prozess des Hochfahrens und genauso natürlich auch beim Herunterfahren. Die Welt der nächtlichen Dauerbilder ist eine Welt im Zustand der Latenz, im Sinne des Abblendens oder des Herunterfahrens. Allerdings sind diese herausgehobenen und lang andauernden Abschaltbilder heute weitgehend mit der Durchsetzung des Fernsehens 2.0 verschwunden. Das hängt damit zusammen, dass sie immer noch als eine Außenposition fungierten, als Sendegeschehen, dass das Sendegeschehen nach seinem Abschalten zugleich in dessen Außenbereich fortsetzt und rekursiv beobachtet und kommentiert. Eine solche Außenposition ist aber mit dem Fernsehen 2.0, das eine dichte und unhintergehbare Umwelt ausbildet, nicht mehr angemessen oder gar unmöglich geworden. Abschaltbilder müssen sich nun aus dem Inneren des Fernsehens heraus erheben. Alle Abschaltbilder jedoch vom Instant Replay über den Cliffhanger bis zum nächtlichen Kaminfeuer und hinaus ins All legen einen Gedanken nahe. Sie setzen ins Bild, was dem gesamten Fernsehen innewohnt, wie umgekehrt das ganze Fernsehen ihm und nur jeweils im Ganzen. Und genau das zeichnet den Flow und das zeichnet die Reality aus. Nicht nur umfassen die Abschaltbilder die Welt vom Kleinsten der Rasterschärfe des Bildes selbst und der Aufnahme des Details im Freeze, über das Mittlere mit dem Fisch im Glas und dem Zug auf der Schiene, bis zum Weitesten, den Universum. Vielmehr fassen sie die ungegliederte Gesamtheit aller Bilder des Fernsehens, sie verdichten sie und spiegeln sie ein in ein eigens freigespieltes Bild aus der Mitte dieser Gesamtheit. Die höchste Verdichtung jedoch, die das Abschaltbild erfahren kann, ist diejenige auf einen einzigen Leuchtpunkt, nämlich die Leuchtdiode des Geräts, wie wir ihr im Zusammenhang mit dem Einschaltprozess bereits begegnet sind. Sie leuchtet unausgesetzt und ununterbrochen und zeigt das Standby, die unausgesetzte Betriebsbereitschaft des Geräts, die Vorhandenheit seiner Betriebsbedingungen, den Strom- und Signalfluss an. Auch in ihrem Leuchten ist sie dennoch Abschaltbild, das den Zustand der, wenn auch vorübergehenden Abschaltung aller Bilder, die in Differenz dazu dennoch vorhanden sind, beleuchtet. Selbstverständlich ist die Leuchtdiode keine Eigentümlichkeit des Fernsehgeräts, sondern vielmehr aller Geräte, die in einem Standby-Modus der Latenz verharren können. Aber gerade darin zeigt sich, wie die Eigenschaften des Schaltbilds sich vom Fernsehen ablösen. Sie ergreifen alle Geräte, auf denen überhaupt Bilder laufen können, sämtlich Schaltbilder und damit sämtlich vom Fernsehen herkommt. Und jenseits davon dann noch viele andere Geräte. Die grundsätzliche Nicht-Abschaltbarkeit der Diode als Abschaltbild und als Bild des Abschaltens weist jedoch einmal mehr auf das Bildersystem Bergsons zurück. Denn die besonderen Unterbrechungsbilder, die in diesem System der Wechselwirkungen der Materiebilder Subjektivität, Wahrnehmung und Objektiv sowie das Gedächtnis hervorbringen, haben noch eine andere, weitere Eigenheit. Sie sind nämlich ihrerseits schon bei Bergson nicht abschaltbar. Bergson leitet, wie gesehen, seine gesamte Beschreibung mit dem Gedankenexperiment ein, die Welt bestünde aus Bildern, die auftauchten, wenn wir unsere Sinne öffneten und verschwenden, wenn wir sie schlössen. Für die Zwecke des Schaltbildes haben wir dies hier ebenfalls als einen Ein- und Abschaltvorgang gelesen, nur sind all diese Bilder wahrnehmbar und das heißt, sie sind überhaupt Bilder nur für ein seinerseits der Wahrnehmung fähiges Bild aus ihrer Mitte, wie das Unterbrechungsbild eines ist. Das Bergsonsche Unterbrechungsbild ist es also, das die Bilder vorhanden sein lässt oder eben abschalten kann. Das Unterbrechungsbild selbst ist jedoch, sagt Bergson weiter, nicht abschaltbar. Es nimmt sich selbst propriozeptiv ununterbrochen wahr, und zwar deshalb, weil es als Unterbrechungsbild dennoch ununterbrochen unterbricht. Seine eigene Aktivität läuft durch. Diese Funktion des für sich selbst unabschaltbaren Bildes kann beim Fernsehen jedoch nicht dem Unterbrechungsbild zukommen, da ja alle Schaltbilder Unterbrechungsbilder sind. Unabschaltbar kann nur das innehaltende Abschaltbild sein, das zwischen allen anderen Schaltbildern operiert. Nur Abschaltbilder können auch nur der Möglichkeit nach unabschaltbar sein. Die Leuchtdiode ist ein solches Bild. Für Bergson ist der verbindliche Typus des Unterbrechungsbilds der lebendige und in Sonderheit der menschliche Körper, der Organismus. Der Organismus nimmt sich selbst ununterbrochen wahr. Er meldet sich bei sich selbst ununterbrochen an. Und hier endet dann auch die Analogie zwischen dem System der Schaltbilder und dem Bergsonschen Bildersystem vorerst. Denn der technische Körper des Schaltbildes meldet sich im Leuchten der Diode schließlich nicht bei sich selbst, beim Fernsehgerät an, sondern bei uns. Zwar wirkt der technische Gerätekörper selbstverständlich auch dann, wenn er nicht angeschaltet ist, in technischen Rückkopplungsprozessen auf sich selbst ein und meldet sich insofern tatsächlich unhintergehbar propriozeptiv bei sich selbst an. Aber gerade die Leuchtdiode ist dafür eigentlich vollkommen entbehrlich. Die technische Rückmeldung des Geräts bei sich selbst im Modus des Standby zwischen ein- und ausgeschaltet läuft nicht über Bildlichkeit im Sinne visueller Einheiten der Sichtbarkeit. Wenn überhaupt, dann handelt es sich um unsichtbare Bilder, etwa Stromstärken, Spannungs- oder Messwerte. Die Diode signalisiert diese technische Propriozeption lediglich nach außen, in unsere Richtung und zeigt uns an, dass der technische Körper des Fernsehens sich selbst nicht abschaltet und unausgesetzt und ununterbrochen am Start ist. Immerhin jedoch koppelt die technisch überhaupt nicht notwendige Diode den Halbschlaf des Geräts in einem weiteren Überschuss an seine Zuschauerinnen und damit an menschliche Körper. Und dies gibt Anlass, über das Verhältnis des technischen und des menschlich-organischen Körpers und damit über die anthropomediale Relation für das Schaltbild 2.0 und vor allem für das Abschaltbild noch einmal nachzudenken. Denn es scheint, als ob nicht nur die Leuchtdiode als engste und verdichtetste Ausfertigung des Abschaltbildes, sondern die meisten der angetroffenen Abschaltbilder auf eigentümliche Weise mit dem organischen und namentlich dem menschlichen Körper verkoppelt sind. Und das geschieht nicht nur funktional, sondern speziell so, dass diese Kopplung für den menschlichen Organismus, also für die Zuschauerin, selbst wahrnehmbar wird. Die technischen Abschaltbilder und die menschliche Propriozeption wenden sich anthropomodial aneinander. Die beiden einander komplementären Bildmaterien, die des menschlichen Unterbrechungsbildes nach Bergson und diejenige des technischen Abschaltbilder des Fernsehens, verschränken sich auf diese Weise miteinander. Meine Damen und Herren, soweit bis hierhin. Wir werden unsere Überlegungen wie immer am Folgetag morgen fortsetzen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende und liebe Zuhörende, seien Sie herzlich willkommen. Fast haben Sie es geschafft. Heute hören Sie die 40. und letzte Vorlesung in der Sendereihe Das Schaltbild. Philosophie des Fernsehens als Vorlesung im Radio. Wir sprechen in dieser Woche über das Abschalten, so wie wir ja mit dem Einschalten begonnen hatten Anfang Mai. Dabei machen wir uns Gedanken, wie ein Abschalten des Fernsehens eigentlich überhaupt zu denken sei. Denn das Abschalten des Schaltbilds wäre ja nur möglich, wenn das Schalten selbst abgeschaltet würde. Wir haben uns ausführlich die Bildtheorie Bergsons angeschaut, die ja nicht vom einzelnen Bild ausgeht, sondern vom System der Bilder und die die Kategorie des Schaltbilds bereits kennt. Was beim Fernsehen die Abschaltbilder sind, das sind bei ihm die speziellen Unterbrechungsbilder. Anhand der Cliffhanger, die wir als Abschaltbilder analysiert haben, sind wir auf den Umstand gestoßen, dass das Abschalten zugleich ein Unterbrechen des Unterbrechens leisten muss. Und anhand der Testbilder der Leuchtdiode haben wir erkannt, dass das Abschalten, genau wie das Einschalten, schließlich eine bestimmte Relation zwischen der Zuschauerin und dem Schaltbild voraussetzt. Es ist eine anthropomediale Relation, die den Zuschauerkörper und den technischen Bildkörper miteinander verschränkt. Genau so sieht es Bergson ebenfalls für das Bild vor, das alle anderen Bilder unterbricht, das aber selbst unabschaltbar andauert und das sich zweitens mit dem menschlichen Körper verbindet. Betrachten wir aber noch einmal die Bilder nach Sendeschluss mit ihren Kaminfeuern und Aquarien oder die Leuchtdiode, so ist eins evident: in diesen Bildern geschieht nichts. Sie setzen nichts voraus und sie lassen nichts folgen. Die Bilder vor und nach ihnen sind vollkommen gleichgültig. Sie werden auch nicht durchkreuzt. Das wäre viel zu viel Aktion. Diese Abschaltbilder haben offenbar weder Vergangenheit noch Zukunft in sich. Sie sind wie Warten ohne Ziel. Sie sind, so gesehen, unüberbietbar langweilig. Oder nehmen wir einmal die Ankerbilder des laufenden Programms. Also, damit meine ich die Bilder, in denen Moderatorinnen uns anschauen, mit direktem Bild in die Kamera, Ansagerinnen uns begrüßen oder entlassen oder etwas ankündigen. Auch sie sind nämlich Abschaltbilder, genau in dem Sinn, den wir mit Hilfe der umgekehrten Bergsonschen Schaltbildtheorie freigelegt haben. Sie bestehen aber, im Unterschied zu den oben genannten Abschaltbildern von Typ des Testbild oder der Leuchtdiode, nur darin, etwas vorausgehen und folgen zu lassen oder etwas zu unterbrechen, auf das sie dennoch vollständig bezogen sind und mit dem sie verschränkt sind. Und insofern treiben sie das Geschehen an. Zugleich aber verzögern sie es auch und lassen das, was sie aneinander vermitteln und aufeinander folgen lassen, auseinandertreten, um sich selbst in die entstehende Lücke zu schieben. Sie sind oft auch als Information völlig leer. Sie zeigen etwas, haben aber überhaupt nichts zu sagen. Und diese Nichtigkeit kommt in ihnen zum Vorschein und auch das langweilt. Und auch die Cliffhanger, die wir ja als paradigmatische Abschaltbilder kennengelernt haben, kommen zwar spannungssteigernd daher, aber am Ende tun sie etwas, was charakteristisch langweilig ist. Sie halten uns nämlich hin und lassen uns dabei buchstäblich ins Leere laufen. Richtige Abschlüsse würden das nicht tun. Fernsehen ist also in allen seinen Abschaltbildern langweilig. Langeweile scheint geradezu das Medium zu sein, in dem die Abschaltbilder immer schon mit ihren Nutzerinnen verschränkt sind, ihre anthropomediale Relation. Man kann diesen Gedanken, und genau das will ich zum Abschluss der Vorlesung tun, ausbauen. Man kann einmal fragen, ob nicht das Fernsehen weit über die Abschaltbilder hinaus, auch in seiner Gesamtheit, die ja in den Abschaltbildern eingespiegelt begegnet, langweilig ist. Fernsehen wäre dann keineswegs mehr oder weniger langweilig, je nach seinen Formaten und Ästhetiken oder je nach den persönlichen Vorlieben und Interessen seiner Betrachterinnen. Im Gegenteil, das Fernsehen bedient womöglich alle Bedürfnisse nach Langeweile in differenzierter Weise und facettiert die Langeweile geradezu als Existenzweise reich aus. Wir können annehmen, dass ganz im Gegensatz zur Intuition und zu den Forschungsergebnissen etwa der Cultural Studies und anderer Ansätze, die Tätigkeit des Fernsehens eigentlich genau keine Tätigkeit ist. Sie ist dann aber auch keine Praxis oder Praktik im eigentlichen Sinn, auch keine Mitarbeit, sondern genau das Ausweichen vor all dem. Sie ist eben eingeschaltetes Abschalten. Noch die aktivsten neoliberalen Prosumentinnen des digitalen Bildes und die Aktivistinnen seiner Zirkulation werden von der Bilderkonstellation, die wir als Fernsehen 2.0 und als Second Screens analysiert haben, durch ihre Aktivität genau aus der Aktivität herausgenommen und stillgestellt, abgeschaltet. Sie sind es, die angeschaltet abgeschaltet sind. Fernsehen hält auf und setzt aus sich und seine Zuschauerinnen. Es bewegt sich zwischen Affizierung und Aktion, zwischen Emergenz und Immersion, zwischen Milieu und Individuum. Als dionysischer Schalter, das haben wir früher schon im Zusammenhang mit dem Flow gesehen, als dionysischer Schalter oszilliert es oder, was dasselbe ist, verharrt es, genau zwischen dem apollinischen, diskursiven Sinn der strukturierten Programmwahrnehmung einerseits und dem dionysischen, körperlichen Nichtsinn des Flows andererseits. In diesem Zwischenzustand, in dieser Zwischenexistenz, die es selbst führt, begegnet es seinen Nutzerinnen. Offenbar ist das ein Zustand, den wir bevorzugen. Wir nutzen das Fernsehen nicht, um der Langeweile zu entfliehen, sondern ganz im Gegenteil, um in sie hineinversetzt zu werden. Langeweile ist in erster Linie eine fundamentale Zeiterfahrung und eine Zeitform. Wenn Zeit der Rohstoff des Fernsehens ist, dann ist Langeweile sein Produkt. Das Fernsehen formt Zeit um in Langeweile. Schauen wir uns diesen Vorgang noch einmal genauer an. Das Schaltbild, das wissen wir schon, nimmt die Zeit als Fluss auf und artikuliert sie vielfältig durch seine Schaltprozesse. Durch Schaltprozesse setzt es dabei die Ereignisse als Eingriffe, die es dann selbst verkettet und erneut zu Abläufen in Reihen und Serien formt. Dann verlangsamt es sie und kehrt sie um. Es reproduziert und vervielfältigt die Zeitabläufe und koordiniert sie wieder. Es lässt Ereignisketten rekursiv in sich zurücklaufen und verschaltet sie so, dass sie je sich selbst und einander aufhalten können. Das ist Instant Replay. Makroskopisch für das Leben der Zuschauerinnen manifestiert sich dieser Prozess allerdings als Zeitvertreib. Ein Irrtum wäre es lediglich anzunehmen, im Zeitvertreib ging es um die Vermeidung von Langeweile. Zeitvertreib vertreibt keineswegs die Langeweile, sondern er vertreibt die Zeit. Und das, was bleibt, wenn alle Zeit erfolgreich vertrieben wurde, das ist eben genau die Langeweile. Vertrieben und vernichtet wird dabei im televisiven Zeitvertreib zunächst das, was das Fernsehen selbst als Zeit zuerst erzeugt hat. Live, seriell, als Funktionsgedächtnis in Wiederholungs- und Memorierungstechniken, in Erwartungssteuerungen. Dabei fungiert es zweifellos als Agent einer digitalen Bildgesellschaft und ihrer neoliberalen Wirtschaftsform, die wiederum ihrerseits auf die televisive Zeitform angewiesen ist, um zu funktionieren. Diese Zeit ist eine Ordnung der Ereignisse, die das Fernsehen selbst operativ herstellt. Wie sieht diese Ordnung aus? Nun, das Schalten ist als Operation ja selbst ein Eingriff, also ein zunächst in sich ausdehnungsloses Ereignis, das vorher und nachher voneinander unterscheidet. Jede Erzeugung eines Ereignisses, nämlich durch Umschalten, ist selbst ein Ereignis. Das so verdoppelte lineare Nacheinander des Verschiedenen, die Sukzession, ist die erste Hauptform der televisiven Zeit und sie kann durch weitere Behandlung mit den Techniken des Schaltbilds, Verdichtung und Druck sowie Dehnung, Rekursion und Interferenz erfahren und vermitteln. Die zweite Hauptform der televisiven Zeit ergibt sich dagegen aus der Vermehrung der Zeitflüsse, besonders in Form der Vermehrung der Kanäle. Sie führt zum horizontalen Nebeneinander des Verschiedenen, das Synchronisierung und Simultaneisierung zwischen Ereignissen und Verläufen ermöglicht und erzwingt. Dabei erzeugt sie Komplexität in immer weiter steigendem Maße und diese Komplexität wird dann mit der Fernbedienung wiederum schaltbar gemacht. Die dritte Hauptform aber ist das ausgedehnte Andauern der Gegenwart, gern auch in Form der dichten Wiederholung, wie etwa in der Episodenserie. Mikroskopisch ist das Stehenbleibenkönnen des Bildes im LCD-Bildschirm prinzipiell ein solches Andauern können. Es markiert denjenigen Zeitraum, innerhalb dessen künftige Ereignisse planbar und vorhersehbar, bereits eingetretene Entscheidungen aber noch revidierbar sind. Dieses Andauern bildet die Kontrastfolie zu den Ereignissen aus der ersten Zeitdimension und macht sie erst sichtbar. Nun aber vertreibt das Schaltbild und unterläuft es diese seine eigene Zeit in den drei genannten Dimensionen des Ereignisses und der Sukzession, der Synchronisierung bzw. Simultaneisierung und des Andauerns. Es hält sie an, es hält sie auf und es hält sie offen. Es treibt sie aber auch an und übertreibt sie. Die im Raum andauernde und ausgedehnte Gegenwart wird nicht mehr im Hinblick auf Vorhergehendes und Nachfolgendes oder im Gegensatz dazu eingefasst. Das horizontale Nebeneinander wird zu einem Zwischenraum, in dem weder das eine noch das andere der Fall ist. Und das lineare Nacheinander wird so gedehnt oder wahlweise verdichtet, dass es wiederum von der Gleichzeitigkeit ununterscheidbar wird. Das Fernsehen vertreibt seine eigene Zeit. Eine reine, andauernde Gegenwart ohne Kontrast zu anderen Zeitdimensionen und Strukturen tritt ein, die nichts erwarten lässt und nichts erinnert, und die auch alle Gegenkräfte und Gegensätze vergessen lässt. Die neoliberale Zeit und mit ihr das neoliberale Subjekt werden aufgelöst oder zumindest unterlaufen, eben vertrieben. Planung, Vorhaben und Vorausschau werden entpflichtet, Rekapitulation und Rückschau werden überflüssig und die Koordination der parallelen Ereignisse untereinander wie auch die direkte Kommunikation mit anderen, löst sich auf. Selbst automatische Verdopplung der Ereignisse durch die Schaltprozesse, die die Ereignisse erst erzeugen und selbst Ereignisse sind, setzt aus, denn die Schaltungen werden nun offen gehalten. Sie sind nicht mehr ausdehnungslos, sondern nehmen als Abschaltbilder ihrerseits Zeit ein, wie die Ansagen zwischen den Sendungen, wie die Testbilder oder die Leuchtdiode. Die Langeweile ist daher mit der Aufhebung des Gefüges von Zweck und Mittel, von Ursache und Wirkung verbunden. Im Erleben, aber auch als Struktur der Abwesenheit von Struktur, führt sie nicht nur zu zeitlicher Orientierungslosigkeit, sondern sogar zu einem spürbaren Sinnverlust, zu Gleichgültigkeit, Interesselosigkeit, Orientierungslosigkeit. Alles das, was das Subjekt unterm Neoliberalismus nicht sein soll. Makroskopisch kann sich das Fernsehen also zusammenfassend als Erfahrung der Langeweile darstellen. Aber es stellt auch jenseits von Kausalität und Finalität darüber hinaus eine Grundform von Sinnverlust oder Aufhebung des Sinns dar. In den Termini einer Logik des Sinns, wie Gilles Deleuze sie entwickelt hat und wie wir sie hier immer wieder aufgesucht haben, wird genau der Verlust von Sinn oder seine Aufhebung wiederum als Logik des Sinns aufgedeckt. Natürlich steht dies dem konventionellen Sinnbegriff der Hermeneutik oder der Soziologie und anderer Disziplinen und auch unserem Alltagsverstand diametral entgegen. Daher sind es außer dem Humor die Paradoxien, die Parodien, die Absurditäten und die Serialisierungen, insbesondere der Literatur, die den Sinn aufheben und dabei, so Deleuze, erst abheben lassen. Das haben wir auf das Fernsehen übertragen. Dies geschieht genau dann, wenn der körperlose Moment der Unterscheidung, nämlich Äon, sich in die ausgedehnte Dauer, nämlich Chronos, einträgt. In dieser Reihe der, so Deleuzes Begriff, Gegenverwirklichungen kann sich mit dem Fernsehen, jenseits davon, dass auch das Fernsehen von Paradoxien und namentlich und dominant von Serialisierung geprägt ist, nun auch die Langeweile stellen. Sie wird bei Deleuze nicht verhandelt, aber sie ist nicht sinnwidriger als die dort verhandelten Formen. Wie der Flow, so ist auch die Langeweile ein emergenter Effekt und zeigt sich nicht im Einzelnen, sondern im Gesamten des Fernsehens. Aber in den Abschaltbildern des Fernsehens begegnet sie dennoch. Natürlich gehen die Abschaltbilder vorüber, sogar recht zügig, genau wie im Erleben die Inseln des Absurden, die Reichweite der Parodien und die Zustände der Langeweile meist, allerdings nicht immer, irgendwann enden. Dennoch sind sie, wie die Augenblicke, solange sie andauern, in ihrem Andauern, von innen her gesehen, unendlich. Dass die Langeweile überdies, also jenseits der Logik des Sinns, eine existenzielle Erfahrung ist, genauer eine Erfahrung von Existenz, das hat Martin Heidegger ausführlich herausgestellt und begründet. Schon im Zusammenhang mit dem Einschalten des Fernsehers hat Paddy Scannell mit Heidegger auf die existenzielle Dimension des Fernsehens aufmerksam gemacht und sie begegnet uns nun konsequent beim Abschalten wieder. Die Langeweile ist das, was uns hinhält und dabei leer lässt, wie Heidegger es formuliert. Und genau dieses Hinhalten und dabei Leerlassen eignet sich als eine Beschreibung dessen, was wir eingangs des Kapitels als die Schwierigkeit des Abschaltens bemerkt haben. Im Duktus Heideggers könnte man sagen, des Nicht-Abschalten-Könnens als existenzieller Modus des Fernsehens. Heidegger unterscheidet drei Formen der Langeweile. Dies sind zunächst das Gelangweiltwerden, etwa wenn ein erwartetes Ereignis nicht eintritt und auch kein anderes seine Stelle einnimmt. Das gerichtete Erwarten, nämlich auf dieses Ereignis gerichtet, schlägt dann um in ein horizontales, bloßes Warten. Und selbst die Ungeduld verschwindet dann darin. Zweitens spricht Heidegger von der Langeweile bei etwas, also bei weiterlaufenden und vielleicht sogar beschleunigten Ereignissen, in deren hochrepetitivem Ablauf aber keine Struktur, keine Entwicklung, keinen Sinn mehr auskristallisiert. Das wäre etwa dem Zeitvertreib vergleichbar. Schließlich jedoch mündet nach Heidegger die Langeweile in die Stimmung, wie er sagt, tiefer und gegenstandsloser Langeweile. Die ganze Linearzeit verschwindet und mit ihr alle Subjektivität, alle Gegenstände, alle Ereignisse, Kausalitäten, Finalitäten und Themen. Hinter ihr, also hinter der Linearzeit mit all diesen Eigenschaften, öffnet sich statt der Zeit die Zeitlichkeit Heideggers und statt der Subjektivität die Existenz, die, so Heidegger, nicht in der Zeit, sondern in der Zeitlichkeit gründet. Statt auf einzelne Gegenstände Zugriff nehmen zu können, auf das Seiende, findet die Existenz in der Stimmung der Langeweile Zugang zu dem, was Heidegger das Sein im Ganzen nennt und das sich in der Langeweile genau dadurch erschließt, dass es, so Heidegger, sich versagt. Das Fernsehen jedoch unterläuft nun, wie wir seit Beginn der Untersuchung gesehen haben, diese ontologische Differenz, also die Unterscheidung zwischen dem bloß Seienden und dem Sein im Ganzen, und ersetzt sie durch das ontografische Verfahren, in dem das eine im Andern und durch es geschrieben wird. Fernsehen bringt Langeweile deshalb nicht als ein ontologisches, sondern als ein ontografisches Geschehen. Genau darin liegt, anders als in der von Fundamentalontologie Heideggers, Sein in einem deleuzianischen Sinn verfasste Logik des Sinns. Fernsehen beginnt da, wo die körperlose Serie der Unterscheidungen, bei Deleuze ist das der Jetzt-Moment, also Äon, sich in die Ausdehnung, bei Deleuze die körperlich andauernde Zeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, also Chronos, einträgt. In diese beiden Zeiten, die ja je für sich überhaupt nicht existieren könnten. Deshalb hat das Unterscheidungsbild des Fernsehens stets einen Körper. Es ist ontisch. Einen technischen Bildkörper weist es auf und mit ihm immer schon verschränkt. Einen biologischen Körper. Es ist nie reine immaterielle oder ontologische Differenz und ihr auch nicht ausgesetzt. Es löst sich deshalb von den konkreten materiellen Gegebenheiten, den Dingen der Bildmaterie niemals ab, etwa als eine abstrakte Struktur der Existenz. Vielmehr vollzieht es sich stets und unhintergehbar in ihnen, sei es in technischen oder in biologisch-organischen Körpern oder in der beide koppelnden Bildmaterie. Abgeschaltet wird im Fernsehen nicht das Seiende, sondern ganz genau seine Differenz zu einem es überschreitenden und übersteigenden Sein. Die Langeweile des Fernsehens gilt deshalb nicht dem Sein im Ganzen, sondern dem Fernsehen im Ganzen und nicht der Existenz schlechthin, sondern einer speziellen Form der Existenz, einer Existenzweise, nämlich eben der televisiven Existenz. Diese Existenzweise ist, genau wie die Bilder, in denen sie sich begegnet, durch den Modus der Abschaltung gekennzeichnet. In diesem Sinn konnten wir schon eingangs dieser Woche vermuten, dass das Fernsehen gar nicht abgeschaltet werden kann, weil es im engeren Sinne nie da ist, immer schon abgeschaltet. Der Modus der Abschaltung ist dabei vom Ausschalten zu unterscheiden, wie das Gerät im Standby-Modus vom Gerät, das gar nicht mit dem Stromnetz verbunden ist. Das wäre metaphorisch der Zustand der Ohnmacht oder gar der Tod. Erst angeschaltet, als angeschaltet ist und nur wenn es angeschaltet ist, kann das Fernsehen überhaupt im Modus der Abschaltung laufen. Allerdings, sobald es angeschaltet ist, muss es im Modus der Abschaltung laufen. Beim Erwachen aus dem Standby-Modus, dem Schlaf des Geräts, das durch das Einschalten bewirkt wird, ändert sich dann die Betriebsart. Es ändert sich dabei das Verfahren, das Verhältnis, aber nicht die Tatsache der Abschaltung. Vielleicht kann man sagen, aus dem Schlaf wird Halbschlaf. Und umgekehrt, aus dem Halbschlaf Schlaf. Subjektiv mag die eingeschaltete Abschaltung mindestens im längeren Verlauf eines Aufenthalts beim Fernsehen auch körperlich spürbar werden, als ein Zustand zwischen Wachen und Schlafen, als Halbschlaf oder gar als Alternative zum Schlaf. Die Abschaltung, zuvor lediglich Betriebszustand des Apparats, wird dann ontografisch. Und das ist dennoch entscheidend, denn erst im ontografischen Prozess kann sie ihre Nutzer, wie das ganze Milieu, in das sie eingelassen ist und das sie zugleich aufspannt und selber ist, mitnehmen in seine Existenzweise der Abschaltung. Und da es als Eingeschaltetes immer schon abgeschaltet ist und uns und die Welt mit ein- und zugleich abschaltet, deshalb ist es so schwer, das Schaltbild abzuschalten. Aber das ist natürlich andererseits auch gar nicht nötig. Es ist ja schon abgeschaltet. Denn es schaltet sich ab in dem Maß, in dem es sich einschaltet. Als Modus der Abschaltung der Bilder mitten in den eingeschalteten Bildern behauptet das Fernsehen, sein Bild historisch eigentümlich und medienphilosophisch unentbehrlichen Platz. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörende und liebe Studierende, soweit also sind wir mit unserer Vorlesung über die Philosophie des Fernsehens im Radio nun gekommen. Sie haben bis jetzt nicht abgeschaltet, aber wir arbeiten ja auch eben im Radio, nicht im Fernsehen, aus gutem Grund. Und noch einmal möchte ich Sie bitten, mir Ihre Fragen und Anregungen zuzusenden. Wenn Sie mögen, dann behandeln wir diese Fragen und diskutieren wir die Kommentare noch in einer Art Nachspiel zu unserer Sendereihe in der nächsten Woche, wenn Sie sie mir per E-Mail schicken. So möchte ich mich von Ihnen verabschieden und Sie dennoch erneut einladen. Ich danke Ihnen für Ihre enorme Durchhaltekraft und Ihre große Aufmerksamkeit. Ich danke aber insbesondere heute dem Team von Radio Lotte. Ohne Radio Lotte wäre ja gar nichts. Nicht nur war die Art der Begeisterung und der Umsicht für dieses Projekt einfach großartig, die Zusammenarbeit war jederzeit ein völlig unkompliziertes und immer effizientes Vergnügen. Namentlich nennen möchte ich den Programmchef von Radio Lotte, Andreas Menzel, dann die Leipziger Harfenistin Esperanza Erle. Für die Radiotechnik danke ich Burkhard Blum und für die ganze IT danke ich Marian Stoitzer. Und damit möchte ich nun wirklich auf Wiederhören sagen und Ihnen allen noch einen schönen Nachmittag wünschen.